Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Musik spielt eine wichtige Rolle in dem Buch, über das wir jetzt sprechen. Genauer Ostmusik, die im Westen Deutschlands oft nicht so richtig bekannt ist. Nicht so bekannt, wie sie es verdient hätte. Das meint zumindest Valerie Schönjan, wenn ich das richtig verstanden habe, in ihrem Buch Ostbewusstsein. Guten Tag, Frau Schönjan.
Guten Tag.
Eigentlich gibt es ja doch eine ganze Menge bekannter und erfolgreicher Ostbands, also Jennifer Rostock, Feine Sahne, Fischfilet, Kraftklub. Welche Ostband haben Sie trotzdem noch als letztes gehört, von der Sie finden, die bräuchte mehr Bekanntheit auch im Westen, die Sie uns jetzt verraten können?
Da gibt es einige, zum Beispiel Timeside, die das wunderbare Lied Kling Klang gemacht haben. Das ist ein Lied, was unter ostdeutschen Nachwendekindern in etwa so bekannt ist wie Nenas 99 Luftballons und was in Westdeutschland eben tatsächlich sehr viele, wie ich immer wieder feststelle, nicht kennen.
Sie haben jetzt also ein Buch über Ihr Ostbewusstsein geschrieben. Warum Sie überhaupt so ein Ostbewusstsein haben, obwohl Sie erst im Herbst 1990 geboren sind, darauf kommen wir erst noch. Aber für dieses Ostbewusstsein haben Sie, um das zu finden, eine Recherchereise unternommen. Da haben Sie viele Menschen getroffen, eben auch Musiker zum Beispiel. Was haben die Ihnen denn gesagt? Ist das nicht eigentlich ein wirklich blödes Etikett? Ostband, Ostmusik?
Ja, ich habe unter anderem Norbert Leisegang getroffen, also den Sänger der Band Keimzeit, die ich gerade schon angesprochen habe. Und ich habe den als erstes gefragt, ob denn Keimzeit eine Ostband sei. Und er sagte tatsächlich das, was Sie gerade meinten, Ostband. So ein blödes Wort, das klingt, als könnte man uns im Westen nicht hören. Leisegang und Keimzeit ist eine Band, die es schon seit der Nachwendezeit gibt. Er selbst ist ein junger, erwachsener Mann gewesen, als der Umbruch passierte. Und er hat da etwas gesagt, was mir immer wieder bei älteren Ostdeutschen mit Umbruchserfahrung tatsächlich aufgefallen ist. Also das ist mir ganz oft begegnet, dass wenn ich als junges Nachwendekind ankam und gesagt habe, ich möchte jetzt über den Osten reden, dass dann erstmal so eine Abwehrreaktion passiert ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite gab es dann einen jungen Künstler, den ich traf, Paul Glor, der ist in meinem Alter, also auch ostdeutsches Nachwendekind und kommt aus Halle, macht Kunst jetzt mittlerweile in Hamburg und der nennt sich ganz bewusst einen Ostkünstler. Und ich finde, die beiden stehen stellvertretend für ganz viele ihrer Generation, so glaube ich zumindest, weil man da sieht, wie sich verändert hat, was mit dem Wort Ost verbunden wird. Ja? Also bei Norbert Leisegang war das etwas, was irgendwie einschränkend ist, was bedeutet, man könne ihn im Westen nicht hören. Und für Paul Glor ist es etwas, was seine Kunst erweitert hat und was er ganz bewusst vor sich herträgt, weil er anderen Leuten diese Perspektive auch mitgeben will.
Damit kommen wir mal zu Ihnen. Sie, wie gesagt, im Herbst 1990 geboren, in Magdeburg aufgewachsen, in München studiert, leben jetzt in Berlin. Warum beziehen Sie mit dieser Biografie dieses Etikett Ostdeutsche auf sich selbst?
Das ist auch erst in den letzten Jahren entstanden. Also es klingt erst immer so ein bisschen paradox, wenn ich sage, je älter ich werde, desto ostdeutscher fühle ich mich. Aber das hat ganz viel mit den politischen Entwicklungen zu tun und damit, dass Ostdeutschland seit 2014/15 ein großes politisches Thema geworden ist, was auch dafür gesorgt hat, dass plötzlich wieder Klischees aus der Schublade herausgeholt wurden, von denen ich persönlich dachte, die gibt es gar nicht mehr. Oder dass es die geben würde, das sei ein Klischee. Und ich habe beispielsweise, wie Sie sagten, in München studiert und zur gleichen Zeit begann Pegida in Dresden zu marschieren. Ich stand in München auf der Gegendemo, aber irgendwas unterschied mich von meinen westdeutschen Altersgenossen. Also ich habe gemerkt, dass die wirklich plötzlich diese Klischees rausholen, sowas wie Jammer-Ossi, zugespitzt jetzt gesagt, die haben doch schon so viel Geld bekommen, was ist denn jetzt noch das Problem? Und da habe ich natürlich, oder was heißt natürlich, aber ich habe dann irgendwann in mir so eine Trotz- und Verteidigungsposition gemerkt und habe irgendwann realisiert, dass immer wenn es um Ostdeutschland geht, stehe ich so innerlich bereit, irgendwas richtigstellen zu wollen und höre genau hin, wird da beispielsweise ein Wahlergebnis eines Landesteiles verurteilt oder wird da pauschal über alle Menschen geurteilt, die in diesem Landesteil leben?
Gegen sowas verwahren sich ja zu Recht viele Ostdeutsche, wenn dann aus dem Westen so über die Ostdeutschen oder über den Osten geredet und eben auch oft geurteilt wird. Trotzdem verblüfft es mich ein bisschen, wenn Pauschalurteile so falsch sind, warum suchen sie dann ausgerechnet nach einem gemeinsamen ostdeutschen Wir, als gäbe es doch was Pauschales?
Naja, es ist ja was anderes, wenn eben auf der einen Seite es irgendwelche Vorurteile gibt, wie so den Jammer-Ossi und das einem von außen aufgedrückt wird. Oder wenn auf der anderen Seite sich Leute, die eben aus diesem Landesteil kommen, fragen, okay, gibt es irgendwie etwas, was uns eint? Ich meine, wenn man einmal darüber nachdenkt, finde ich, dass man natürlich relativ schnell auf die Gedanken kommt, dass da natürlich es etwas geben muss. Weil ich meine, der Osten Deutschland. Es war 40 Jahre lang ein anderer Staat. Und auch die Nachwendezeit ist ja in beiden Teilen völlig anders verlaufen. Und das wirkt sich natürlich auf die Ostdeutschen aus, mit Umbruchserfahrungen, aber natürlich auch auf uns Nachwendekinder. Und zu diesen Erfahrungen auch irgendwie stehen zu wollen und zu können, das ist etwas, glaube ich, was jetzt erst gerade so langsam passiert, wo man sagt, ey, unsere Perspektive muss auch irgendwie Platz finden. Und dass dem nicht so ist, dass die ostdeutsche Perspektive ganz oft beispielsweise in den Medien noch nicht stattfindet, das ist ja das, was von vielen jungen Ostdeutschen, sogar mein Gefühl auf meiner Reise, dann erkannt wurde seit 2014, 2015, weil es dann plötzlich immer um die Jammer-Ossis ging, zugespitzt gesagt. Und für viele junge Ostdeutsche, wie für mich, ist natürlich der Osten in Anführungszeichen etwas ganz anderes. Und dem etwas entgegensetzen zu wollen, so ein positives, progressives Bild, ist ein Bedürfnis von vielen Menschen, denen ich begegnet bin und so auch von mir.
Das Buch liest sich so, als wäre im Laufe Ihrer Recherchereise Ihr anfängliches Ostgefühl immer mehr zu einer Ostbegeisterung geworden, dann fast so eine Art Ostrausch, also als hätten Sie sich da richtig rein recherchiert und hineingelebt. Und dann beginnen Sie zu schwärmen. Die Musik, die Städte, die Neugier, die ständige Veränderung, Leipzig, Chemnitz, Erfurt, Magdeburg. Was ist denn so viel toller im Osten als im Westen?
Ich meine, diese ganze Reise war für mich so von emotionalen Sinuskurven begleitet. Also dieses Ostberauschtsein war sozusagen der eine Teil davon. Und was mich dann da so begeistert ist, wenn ich durch die ostdeutschen Großstädte vor allem gehe, dann habe ich da so ein bestimmtes Gefühl von Freiheit und Ungezwungenheit, was mir in anderen Großstädten noch nicht so begegnet ist, vor allem in München, was eben mein persönlicher Vergleichswert ist. Also München ist eine wunderschöne Stadt, um das klarzustellen, aber München ist auch eine sehr, sehr, sehr fertige Stadt. Und mir persönlich war sie immer ein bisschen zu fertig.
Sie meinen fertig im Sinne von arriviert, nicht fertig im Sinne von runtergekommen.
Genau, fertig im Sinne von, da stehen keine abgewrackten Häuser am Straßenrand herum. Da gibt es irgendwie keine Partys in leeren Häusern, weil es ja halt keine leeren Häuser gibt. Und wenn man irgendwie mal auf dem Boden sitzt, auf einer Brücke, wird man seltsam angeguckt. Ja, also so ein paar ganz banale Beispiele. Und wenn ich in Ostdeutschland unterwegs bin, es gibt noch ganz viele Freiräume dort. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie nach Magdeburg komme, ist da irgendwas Neues, Kreatives entstanden. Und das Gleiche habe ich in Leipzig erfahren, wo ich gelebt habe. Und das sehe ich auch in allen anderen ostdeutschen Städten und auch Dörfern, wo ich unterwegs bin, dass da so viel entsteht. Und das ist irgendwie das, was mein Bild vom Osten prägt. Und wo ich immer als allererstes dran denke, wenn es für mich um die positiven Seiten vom Osten geht, diese Freiräume.
Und das ist das, was Sie eben diesem Klischeebild vom Osten entgegensetzen wollen. Sie haben vorhin schon angedeutet, Ihre Recherchereise und auch Ihr Buch bewegt sich in so Kurven, in so Auf und Abs. Ich habe beim Lesen den Eindruck gehabt, es dauert doch erstaunlich lange, bis es da mal ein bisschen wieder runtergeht. Vorhin war hier schon Michael Kraske mit seinem Buch Der Riss zu Gast und der schreibt in seinem Buch den Satz, naja, das Leben ist ganz wunderbar hier für alle, die deutsch, die weiß, die heterosexuell und irgendwie einfach normal aussehen und sich nicht politisch engagieren. Bei Ihnen dauert es ziemlich lang, bis mal ein schwarzer Ostdeutscher zu Wort kommt und sagt, naja, mit deinem Ost-Wir-Gefühl kann ich eigentlich nicht viel anfangen. Ich habe hier nie dazugehört.
Ja, so ganz sagt er es ja auch nicht. Konrad Erben ist das aus Thüringen, sondern er ist, sagt am Ende selbst auch bewusst, dass er Ostdeutscher sei. Und er thematisiert selbst, dass es eben total krass sei, dass er schlimmste Rassismus-Erfahrungen gemacht hat in seiner Jugend und jetzt trotzdem sich auf seinem Schienbein einen Plattenbau tätowieren lassen will, weil er da aufgewachsen ist. Also Konrad Erben als schwarzer Ostdeutscher hat trotzdem auch eine ostdeutsche Identität und das gehört irgendwie alles zusammen. Und dass es jetzt später in meinem Buch vorkommt, ist ehrlich gesagt einfach eine dramaturgische Frage. Und die Perspektive eines schwarzen Ostdeutschen von Konrad Erben ist die, die ich nicht einnehmen kann. Deswegen kommt er da auch sehr ausführlich zu Wort und auch langen Zitaten. Und am Anfang geht es ganz viel um mein persönliches Suchen. Und dann übergebe ich Konrad Erben, das war zumindest mein Versuch, das Wort.
Er kommt am Ende zu Wort. Es kommt auch zum Beispiel Philipp Amthor zu Wort, ostdeutscher, junger CDU-Politiker, sehr, sehr konservativ. Der widerspricht Ihnen auch. Der sagt nämlich, mit jedem Wir, mit einem jedem ostdeutschen Wir, machen Sie doch ein Ihr auf. Also Kontrast, Spaltung. Was erwidern Sie da?
Dass es manchmal nötig ist, erstmal ein Wir zu formulieren, damit sich die Leute, die bisher nicht genug in der gesamtdeutschen Haupterzählung stattgefunden haben, sich erstmal sammeln können, eine Stimme finden können, Mut finden können, um präsent zu sein, um laut zu sein und um ihre Parallelerzählung auch in die gesamtdeutsche Erzählung einzubringen. Also ich finde es gut, wenn Leute, die bisher noch zu wenig gehört wurden, dann erstmal sich ihrer selbst bewusst werden, um dann gemeinsam davor gehen zu können. Und das gilt eben für die Ostdeutschen, ja, aber es gilt auch für viele andere Parallelerzählungen, die auch zu diesem Land gehören und einfach bisher zu wenig in der gesamtdeutschen Erzählung stattfinden.
Valerie Schönjan im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über ihr Buch Ostbewusstsein, warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet. 267 Seiten, die kosten 16 Euro und sind bei Piper erschienen. Vielen Dank, Frau Schönjan.
Ich danke.